Ja, die Slides werden leider in den Stream und in der Aufzeichnung gerade nicht mit übertragen, aber die kann man ja andersweitig zur Verfügung stellen, zum Beispiel unter meinem Blog www.randog-wordpress.com. Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem Vortrag Perl, eine deutsche Echtzeitprogrammiersprache. Und im Prinzip besteht mein Vortrag aus im Wesentlichen diesem Slide. Perl ist eine Sprache für die Echtzeit- und Multitasking-Programmierung. Es wurde in Deutschland entworfen und implementiert und es setzt ein Echtzeitbetriebssystem voraus und wird deshalb oft mit einem solchen Echtzeitbetriebssystem namens RTOS UH eingesetzt. Und damit ist eigentlich alles gesagt, denke ich. Natürlich gibt es jetzt vielleicht noch die Fraktion unserer Kinder, die jetzt nicht so davon begeistert ist und wissen will, was das jetzt schon wieder heißt, diese ganzen schwierigen langen Worte und wozu sowas man überhaupt braucht und ob es nicht ein YouTube-Video gibt, das man ansehen kann. Und dann sagen wir natürlich, das ist hier ein Video. Eigentlich wollte ich es vorher aufnehmen, deswegen wäre es ein Video geworden. Aber na gut, man könnte vielleicht noch etwas ins Detail gehen und das Ganze etwas näher betrachten. Fragen wir uns zuerst, was ist denn dieses komische Multitask-Programmierung? Wahrscheinlich hier im Raum wissen das die allermeisten, aber da das für den aufgezeichneten Vortrag ist und da wissen es vielleicht hoffentlich nicht alle, ein kurzer Abriss, wie es früher war und was dann Multitasking-Programmierung ist. Frühe und später vor allem günstige Computer hatten genau einen Prozessor, in heutiger Sprache auch nur einen Core und einen Benutzer. Und damalige Betriebssysteme haben deshalb folgerichtig auch nur ein Programm unterstützt, das zu jeder Zeit ablaufen konnte. Man konnte zwar mehrere Programme hintereinander abarbeiten, Batch Processing, aber der Prozessor hat jedes Programm einzeln durch den das Rechner hat jedes Programm einzeln durch den Prozessor durchgejagt. Es gab genau ein Programm zu jeder Zeit. Irgendwann, weil es die Rechner, die damals sehr, sehr teuer waren, man sich gefragt hat, kann man denn nicht nur einen Benutzer davor setzen, sondern vielleicht mehrere und damit die Kosten aufteilen, kam das Timesharing auf mit der Forderung, dass mehrere Benutzer gleichzeitig, was immer das genau heißen sollte, auf einem Computer arbeiten sollten. Und Timesharing wird oft meist manchmal so implementiert, dass das Betriebssystem in der Lage ist, die Programmausführung des Programms in einzelne Unterabschnitte zu zerteilen und die Abschnitte aller Programme so zu mischen, dass jeder Benutzer dauernd einen Teil des Prozessors zugeteilt bekommt. Also vorher hatten wir unser Programm ABC, hier haben wir nun die Teile von dem Programm ABC und zu jeder Zeit wird ein Teil eines Programms ausgeführt und wenn dieses Programm von einem Nutzer ausgeführt wird und das Ganze schnell genug geht, hat jeder Benutzer den Eindruck, dass sein Programm gleichzeitig mit allen anderen ausgeführt werden, obwohl der Prozessor genauso schnell war wie vorher. Aus Betriebssystemsicht werden dann die Programme, die nacheinander abgearbeitet werden müssen, zu Prozessen, von denen konzeptuell beliebig viele gleichzeitig aktiv sein können, wobei gleichzeitig, wie wir gesehen haben, eine scheinbare Gleichzeitigkeit ist, die aber aus interaktiver Benutzersicht immer noch gleichzeitig genug ist. Und das Managen von solchen Prozessen wird als Scheduling bezeichnet. Jetzt haben wir Prozesse und wir haben noch mehr Vorteile dadurch, dass wir Prozesse einführen. Zum Beispiel kann jetzt auch jeder einzelne Benutzer mehrere Programme gleichzeitig ausführen. Und das kann selbst in dem Fall, dass auf dem Computer nur ein Benutzer aktiv ist, die Effizienz von Programmausführungen erhöhen, weil ein Programm bisweilen nichts anderes tut, als zu warten. Und während ein Programm wartet, kann das andere vielleicht rechnen. Und falls ein Computersystem wie heutzutage mehrere Prozessoren hat, ist es mit Prozessen ein leichtes, diese auch auszunutzen. Also Prozesse haben viele, viele Vorteile. Noch kurz ein Nomenklatur-Hinweis. Prozesse heißen auf Englisch im Wesentlichen Processes, bisweilen aber auch Tasks, deswegen Multitask-Programmierung, die Programmierung mit mehreren Prozessen. Für die Leute, die mehr Bescheid wissen, es gibt natürlich noch Threads, die auch so eine Art Prozesse sind. Aber den Unterschied zwischen Threads und Prozessen, auf den wollen wir hier nicht eingehen. Threads sind Prozesse, die gegeneinander nicht im Speicher geschützt sind, die laufen alle auf demselben Speicher ab. Ist aber nicht unser Thema. Okay, wir haben Prozesse. Wie wurden die dann unterstützt? Das geschah mindestens bis 1977 komplett auf Betriebssystemebene. Das heißt, uns geht es ja um die Frage, was macht Perl anders? Und Perl ist eine Sprache, die auf Programmiersprachenebene Prozesse unterstützt, im Gegensatz zu vielen anderen Programmiersprachen, die nur über Betriebssystem-Libraries auf Prozesse zugreifen können. Das heißt, als Perl entwickelt wurde, und das war schon sehr früh, gab es bis auf Simula im Wesentlichen keine Programmiersprachen, die Prozesse auf Sprachebene unterstützten. Stattdessen gab es eben diese betriebssystemspezifischen Libraries für einige Programmiersprachen oder für alle Programmiersprachen im Einzelfall, die zum Beispiel die Fork-Funktion von Unix benutzt haben. Und das Fork ist sehr lustig, das klont ein Programm. Das Programm wird ausgeführt, irgendwann sagt das Programm Fork. Und dann entstehen plötzlich zwei Abbilder vom selben Programm, die an derselben Stelle in der nächsten Programmierzeile abgearbeitet werden. Und der einzige Unterschied zwischen beiden ist, dass die Process-ID in einem Fall 0 ist, das ist dann der Kindprozess, der Klon, und im anderen Fall ist es der Elternprozess, das Original. Und was sie dann später machen, wie jetzt die zwei Prozesse unterschiedlich sind und was das zweite Prozess dann ausführt, ist eine Geschichte vom späteren Programmablauf. Aber hier sehen wir, Prozesse werden auf, in dem Fall C, nicht auf Programmiersprachen eben unterstützt. Es wurde ein Aufruf benutzt und über die Semantik weiß man eben, dass dann Prozesse entstanden sind. Im Gegensatz dazu gucken wir uns mal an, wie das Perl mit Multitask-Programmierung macht. Wir haben hier zwei Prozesse, zwei Tasks in Perl-Sprache. Einmal die Main Task und einmal die andere Task. Das ist aus einem Buch von Echtzeitprogrammierung mit Perl entnommen und man sieht schon, ein deutsches Buch, andere Task. Das Hauptprogramm macht jetzt Folgendes: Es öffnet zuerst das Terminal, um Ausgabe zu ermöglichen. Es startet dann die andere Task. Und nachdem es das gestartet hat, kommt es gleich wieder zurück. Es wartet nicht darauf, dass es keine Unterprozedur, die komplett abgearbeitet wird und wieder zurückkommt, sondern die wird nur gestartet. Und wann die andere Task dann gescheduled wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Als nächstes wird eine Ausgabe ausgegeben, nämlich die andere Task ist gestartet. Und dann gibt es eine Vorschleife mit drei Zählern, wo jedes Mal ausgegeben wird, die Task Main ist jetzt bei der ersten, zweiten, dritten Ausgabe. Und nach der Vorschleife wird die andere Task wieder beendet. Und schließlich wird die andere Task jetzt gekillt, im Terminal ausgegeben. Die andere Task, die von der Main Task gestartet wird, macht im Wesentlichen dasselbe. Es sagt, die andere Task ist jetzt an der Arbeit. Es gibt einen Zähler von 1 bis 20 und dann wird das Ganze beendet. Und jetzt ist die Frage, wie ist die Ausgabe? Und ohne weitere Maßnahmen hängt es im Wesentlichen vom Scheduler ab, wer wann drankommt. Aber typischerweise ist die erste Ausgabe, die andere Task ist an der Arbeit. Das heißt, die Zeile wird im Wesentlichen zuerst ausgeführt von den Zeilen, die ausgegeben werden. Dann sagt das Hauptprogramm wieder, die andere Task ist gestartet. Und dann sagt die Ausgabe wieder, die andere Task ist bei der ersten Ausgabe. Und dann kommt wieder die Task Main ran. Das heißt, es wird jeweils im Wesentlichen abgewechselt. Also man sieht, es findet eine Mischung, einen Parallelbetrieb von beiden Tasks statt und es hängt von mehreren Faktoren ab, wann welche Task, welche Ausgabe getätigt wird. Es hängt vom Scheduler ab, von mehreren Umständen, deswegen ist es nicht deterministisch, wie jetzt die Ausgabe in dem Fall aussieht. Aber was man hier auch sieht, es gibt auf auf Programmiersprachensicht gibt es das Mittel der Task und der Code steht da und es gibt Mittel, um andere Tasks zu aktivieren und zu terminieren auf Programmiersprachenebene. Ist das alles? Ist ansonsten Perl einfach nur ein Pascal? Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Mittel, die mit Multitasking zu tun haben, weil wenn man Prozesse hat, dann will man, dass die möglichst mehr noch tun. Zum Beispiel könnten sie ja gestartet werden oder irgendwie reagieren, wenn Interrupts in das System kommen. Das heißt, es gibt Interrupts als Programmiersprachenmittel, Und in dem Fall wird dann der Code weiter ausgeführt. Das heißt, wenn der Code bis an die Zeile kommt, dann wird es mal gewartet auf die Sendermeldung. Und wenn die Sendermeldung erfolgt, dann wird der Code weiter abgearbeitet. Die Kommunikation zwischen Prozessen erfolgt mittels modulglobaler Variablen. Das Rechnermodell von Perl ist im Wesentlichen ein Rechnersystem, vielleicht mehrere Prozessoren, aber alles auf einem System zumindest, nicht lose gekoppelt. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Befehlen, um Prozesse zu synchronisieren, zum Beispiel Semaphore, aber auch etwas speziellere Typen von Semaphore, die Bowls heißen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass sich die Prozesse einander Signale schicken oder dass Signale im System erzeugt werden und dass das Programm dann auf diese Signale reagieren kann. Darüber hinaus gibt es auch noch weitere Möglichkeiten des Ein- und Ausplanens von Prozessen über zum Beispiel Zeitsteuerung. Also man kann das, was man typischerweise auf Unix-Ebene sagt, durchaus auch auf Programmiersprachenebene hier machen. Man kann sagen, um 20 Uhr aktiviere die andere Task oder beende die oder halte die an. Oder man kann sagen, alle 2 Stunden aktiviere diese Task zum Beispiel auf Programmiersprachenebene. Man will aus heutiger Sicht dann vielleicht auch solche Sachen machen, wie dass man Prozesse auf entfernten Rechnern starten kann und mit Prozessen auf entfernten Rechnern kommunizieren kann. Das geht allerdings mit normalem Perl nicht. Für solche Netzwerke lose gekoppelter Mehrprozessrechner wurde Mehrrechner Perl entwickelt, das aber selbst im sehr exotischen Perl-Universum ein exotischer Exot ist. Jetzt haben wir uns um Multitask-Programmierung gekümmert und um die wesentlichen Sprachmittel, die Perl zur Verfügung stellt. Perl hat aber noch eine andere Seite und das ist die Echtzeitprogrammierung. Das heißt, wir wollen uns jetzt ein bisschen darum gucken, was Echtzeitprogrammierung ist. Echtzeitprogrammierung, sagt es, die Literatur ist das Erstellen von Programmen so, dass bei der Datenverarbeitung im Computer die zeitlichen Anforderungen an die Erfassung der Eingabedaten, an die Verarbeitung im Computer und an die Ausgaben erfüllt werden, was immer die zeitlichen Anforderungen sind. Das heißt, nicht nur die logische Korrektheit Ergebnisse ist jetzt plötzlich wichtig, sondern auch die zeitliche Korrektheit. Und DIN 44300 Teil 9 sagt, Daten können je nach Anwendungsfall nach einer zeitlich zufälligen Verteilung oder zu vorherbestimmten Zeitpunkten anfallen. Und oft kommen diese Daten aus realen Ereignissen der wirklichen Welt. Im Wesentlichen geht es darum, Systeme zu steuern, Automatisierung. Ein Sensor wird ausgelöst, irgendeine Maschine fehlt, eine Kernschmelze findet statt und wird detektiert. Und Echtzeitprogrammierung kümmert sich ganz typischerweise um die Kontrollierung von solchen Anlagen. Wir wissen nicht, wann diese Ereignisse stattfinden, wir müssen aber darauf reagieren und wir müssen innerhalb einer garantierten Zeit darauf reagieren. Also, wenn wir hier ein Beispiel haben, wie gesagt, die zeitlichen Anforderungen hängen vom konkreten zu lösenden Problem ab. Wir wollen zum Beispiel eine Waschmaschine programmieren, die einen Wassersensor in der Bodenwanne besitzt. Und wenn ein Wassersensor Wasser meldet, dann müssen wir auf dieses Ereignis zum Beispiel innerhalb von 0,3 Sekunden mit der erfolgten Schließung des Wasserventils reagieren. Sonst läuft die Bodenwanne über, weil die ein bestimmtes Volumen eben hat und die Pumpe da fröhlich in der Gegend rumpumpt. Und wir wissen, das Wasserventil benötigt 0,2 Sekunden zum Schließen. Und wir wissen auch, es gibt nicht nur die eine Task, sondern da ist auch noch ein Benutzerinterface und ein Webserver für das Automatisierungssystem im System. Deswegen wissen wir eigentlich gar nicht, was das Scheduling gerade macht und wie es da arbeitet. Mit den bisher vorgestellten Sprachmitteln wäre dieses Problem gar nicht zu lösen, weil wir könnten natürlich eine Task programmieren, die auf das Sensorsignal reagiert und gegebenenfalls das Ventil schließt. Und wenn wir das testen, würde es auch in den meisten Fällen eigentlich gut funktionieren. Aber wir wissen nicht, wie der Zustand des Rechners und die Belastung des Systems in der Zukunft ist. Das heißt, wir haben keine Gewähr, dass unsere Task rechtzeitig gestartet wird und vor Ablauf der Frist durchgeführt wird. Und wir haben deshalb keine Gewähr, weil wir 2 Probleme haben. Zum einen wissen wir nicht, wann das Prozess-Scheduling, das im Betriebssystem steckt, unsere Task startet und wie schnell sie ausgeführt wird. und auch, weil das Prozess-Scheduling im Betriebssystem von uns keine Hinweise kommt, wie vorrangig unsere Task behandelt werden soll. Das heißt, ja, genau. Und diese zwei Probleme gucken wir uns jetzt an. Das erste Problem, wann das Prozess-Scheduling unsere Task startet, das Problem kümmern wir uns später. Und um die Hinweise, wie vorrangig unsere Task ist, darum kümmern wir uns gleich, indem wir uns angucken, was Perl und viele andere Echtzeit-Programmierumgebungen machen. Sie vergeben Prioritäten und diese Prioritäten bestimmen hart, wann welche Task ausgeführt wird. Bei Perl ist es eine Priorität von 1 bis Max Integer und 1 ist die höchste Priorität und per Default, wie in dem Fall vorher, wir haben keine Priorität angegeben, sondern Beispiel ist sie eben 255 für beide Tasks. Je niedriger der Prioritätswert ist, desto höher ist die Priorität und sobald eine Task mit einer höheren Priorität rechenbereit ist, wird die höhere Priorität gestartet und die andere unterbrochen. Und erst wenn die höhere Priorität komplett beendet wird oder wartet, wird die unterbrochene Task wieder gestartet. Und Gleichprioritas, wie wir vorhin gesehen haben, werden wie bisher ohne Garantien irgendwie gleichzeitig abgearbeitet. Und was wir jetzt machen in so einem Beispiel, wir tun einfach bei anderen Task da Prio 1 eingeben. Vorher wurden die Prioritäten nicht erwähnt, Default war 255, also die Main Task hat immer noch 255. Und jetzt ist die Aufgabe das Publikum, mir zu sagen, wie jetzt die Ausgabe stattfindet, weil jetzt wissen wir, wie die Ausgabe stattfinden muss. Vorschläge. Was ist die erste Zeile? Oh, jetzt muss man denken. Hab ich nicht erwartet, ich wollte nur zuhören.
Alles, was unten steht.
Alles, was unten steht, okay. Wir starten hier mit Open Terminal, Activate andere Task. Dann wird die andere Task aktiviert, ist sofort rechenbereit, hat die Priorität 1. Das heißt, die andere Task ist jetzt an der Arbeit. Die Vorschleife wird komplett ausgeführt und dann wird der Rest ausgeführt. Genau. Das heißt, selbst die Meldung, die andere Task ist gestartet, kommt erst, nachdem die andere Task komplett abgearbeitet ist. Und so wird dem Betriebssystem oder dem Scheduling signalisiert, was wichtig ist und was zuerst gemacht werden muss. Für Echtzeitprogrammierung gibt es dann darüber hinaus noch andere Mechanismen. Es gibt zum Beispiel Clock und Duration als Datentypen. Also man kann auf Programmiersprachenebene zum Beispiel sagen, um 12 Uhr jede Sekunde bis 12.10 Uhr aktiviere die Task 1 mit der Priorität 5. Also die Priorität muss nicht unbedingt in der Task stehen, man kann ja auch beim Aktivieren jeweils dynamisch setzen. Das soll kein Perl-Tutorial werden, deswegen gehe ich jetzt nicht auf alle Möglichkeiten von Perl ein, nur mal so perspektivisch, was denn Perl außer diesen Mechanismen noch so anbietet. Also auch Perl-Programme sind ein System- und ein Problemteil getrennt. Der Systemteil soll sich mit allem dem beschäftigen, was hardware-spezifisch ist und das an den Rest des Programms anbinden. Und diese Zeile hier, Terminal, Dis und so weiter, besagt, okay, ich habe jetzt ein Element, das ich in Perl Dation, Data Station nennt, das ich Terminal nenne, und dieses Ding ist ein Gerät namens DIS, das Betriebssystem kennt, und das ist an ein Ding namens STV DLS SL2 gekoppelt, irgendwie, man weiß nicht wie, aber wir haben jetzt zumindest ein Terminal und wir haben eine Beziehung von diesem Terminal-Namen irgendwie zum System, dass das Betriebssystem oder der Compiler damit was anfangen kann. Wir haben solche Sachen wie Variablen, Deklaration, Declare hier zum Beispiel. Wir sagen in dem Fall, wir deklarieren eine Variable namens Atmux, die ist invariant, also statisch, also ändert sich nicht, eine Konstante, das ist das Wort. Es ist eine Fixed Variable, also eine Integer Variable mit 31 Bit. Und wir initialisieren sie hier mal mit dem Wert 4. Also man sieht schon, man kann und man muss auch typischerweise in solchen Kontrollaufgaben sehr bittief einzelne Werte detailliert beschreiben können und benutzen können. Wir haben ja auch noch solche Sachen wie, wir können die Genauigkeit, die Default-Genauigkeit von zum Beispiel Float und Fixed hier festlegen. Bei Fixed ist es die Anzahl der Bits und bei Float ist es die Anzahl der Bits in einer Matrize. Und wir haben hier noch eine Besonderheit von Perl, nämlich die Dation Specification, also die Datenstation-Spezifikation. Alles, was eine Datei ist in Unix, ist typischerweise eine Dation, eine Data Station in Perl. Hier sagen wir solche Sachen wie, okay, wir haben hier Specify, ein Terminal, das ist eine Dation, die kann Daten lesen und schreiben und alle möglichen Parameter, wie man darauf zugreifen kann, um solche Dations zu spezifizieren. Und dann die Tasks, darum haben wir uns ja vorhin schon gekümmert, das ist jetzt nicht so interessant. Aber man sieht schon, dass sich Perl darum kümmert, das logische Programm an die gegebenen Hardware irgendwie zu verbinden damit. Es kümmert sich darum, sehr bitgenau zu sagen, wie viele Bits brauchen wir, wo wir für Variablen, welche Genauigkeiten brauchen wir für Variablen. Das ist eben dem Anwendungsfall hier geschuldet. Man programmiert damit bisweilen sehr, sehr hardwarenah. Und Assembler-Anbindung ist typischerweise auch kein Problem für Perl-Systeme. Weiß ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, weil wurden auch bisweilen auf Großrechnern eingesetzt. Also es kam nicht von kleinen Rechnern, diese Systeme. Es kann natürlich sein, dass die konkrete Perl Compiler-Spezifikation dann da Grenzen vorgesehen hat, aber es gibt keine, glaube ich, keine globale Obergrenze. Ich wollte noch ein Wort zu dem Systemteil sagen. Das Handbuch sagt, der Frevert, das Systemteil beschreibt eben die Anbindung an die echte Hardware und der Problemteil soll davon einigermaßen unabhängig sein, aber natürlich ist trotzdem die Datenstruktur immer noch sehr hardware-spezifisch. Also wenn man das Programm auf ein anderes Gerät portieren will, soll man im Idealfall nur den Systemteil ändern sollen. Aber natürlich, wenn dort andere Datenfelder vorhanden sind, dann muss man auch den Programmcode ändern. So ein bisschen mehr Wunsch und Wirklichkeit. Dann die Frage, okay, schön, wir haben jetzt eine Programmiersprache, in der wir Echtzeit programmieren können. Kann man das denn auf jedem Betriebssystem machen? Und jetzt haben wir das andere Problem, gucken wir uns an. Das Problem ist, wir wissen eben nicht, wann das Betriebssystem-Scheduling unsere Task startet, wie schnell sie ausgeführt wird. Und weil die meisten Betriebssysteme unsere Anforderungen an Priorität und Garantiezeiten der Taskwechselung nicht erfüllt, sondern meistens den Schwerpunkt darauf legt, durch geschicktes Scheduling eben allen Benutzern vorzugaukeln, dass sie einigermaßen gleich das Rechner benutzen können, taugen sie nicht als Basis für Perl. Deswegen kann Perl sinnvoll mit einem Echtzeitbetriebssystem benutzt werden. Und das heißt, es gibt einen Bedarf nach einem Echtzeitbetriebssystem. Und wenn das unterliegende System das nicht ermöglicht, dann muss eben ein Echtzeitbetriebssystem her. Was macht man also als Uni-Forschungsinstitut Anfang der 80er Jahre, wenn man Perl gerne in Forschung, Lehre und Industrie voranbringen will? Und wenn man Perl zum Beispiel für günstige Rechner wie einem Atari ST zur Verfügung stellen will? Genau, man schreibt sein eigenes minimales Echtzeitbetriebssystem für 68.000 Rechner und bringt Perl als Programmiersprache gleich mit. So geschehen mit Atos UH, UH für Universität Hannover. Und zwar war das Institut für Regelungstechnik an der Universität Hannover, die dieses Atos UH Perl Paket für viele 68.000 und später auch andere Prozessoren angeboten haben. Da kommt 1986 zum Beispiel kommt das Paket für den Atari ST raus, vertrieben von Heise. Das ist mein Originalsystem, das ich damals auf der CeBIT gekauft habe. Sogar noch mit den richtigen Disketten drin. Und das wird dann auch dann im Wesentlichen die Rechner, auf denen es am meisten verbreitet sind. Atos UH wird später von einer Firma namens IEP vertrieben. Und hier habe ich mal ein, zwei IEP-Prospektangaben drin. Jetzt bezogen auf modernere Prozessoren. Hier gab es auch für den Power-PC und für den 8060 zum Beispiel. Aber hier sieht man ganz typisch, mit welchen Werten dann solche Betriebssysteme protzen können oder angeben können. Solche Sachen wie 0,8 oder 6,5 Mikrosekunden eines Taskwechsels von A bis B oder eine Taskaktivierung durch Interrupt im Bereich von relativ wenigen Mikrosekunden. Und das ganze System ist sehr klein, also für den 68X gibt es einen 5 Kilobyte RAM-Bedarf und einen 23 Kilobyte ROM-Bedarf. Ja, und wenn man dann noch solche fancy Sachen haben wie Dateisystem, Netzwerk, Bedieninterface, dann muss man eben nochmal 700 Kilobyte spendieren. Und pro Task braucht man dann 220 Byte, keine Kilobyte. Und verfügbar war das Ganze dann eben am Schluss auf den ganzen Motorola-Mikroprozessoren, aber auch auf PowerPC-Prozessoren. Kümmern wir uns ein bisschen um, wir haben gesagt, es ist eine deutsche Programmiersprache. Eine deutsche Programmiersprache ist keine deutsche Programmiersprache, wenn es nicht GDIN genormt ist. Und genau das war bei Perl der Fall. Die erste Version nannte sich Basic Perl. Das war die Teilmenge von Perl, die jeder Computer verarbeiten konnte, 1981, also relativ kleine Hardware. Und als man dann es geschafft hatte, eine formalere Definition von Perl zu schreiben und dann auch die Funktionsumfang zu erhöhen, hat man Full Perl 1982 genormt mit Basic Perl als Untermenge. Das ist so ein schönes Schaubild aus einem Paper von 1989. Wir haben hier Basic Perl, wir haben hier Full Perl und die meisten Implementierungen haben sich dann typischerweise dazwischen irgendwie bewegt und vielleicht noch ein bisschen was dazu geschrieben. Es gab auch, wie ich vorhin gesagt habe, Mehrrechner-Perl, in dem man anscheinend die Konfiguration eines Perl-Systems auf einem netzwerkunabhängigen Rechner beschreiben konnte. Anscheinend, weil ich kaum Literatur dazu gefunden habe und ich wollte jetzt nicht die DIN-Norm irgendwie studieren, aber es gab auch nicht viele Implementationen von Mehrrechner-Perl. Mache ich vielleicht nachher noch mal was dazu. Und dann schließlich die Krone von Perl, Perl 90. 1998 entstanden, ersetzte Basic Perl und Full Perl in einer Version. Und das ist auch die letzte Version, die für dieses Atos UH Perl unter dem Atari ST verfügbar war. Sage ich ganz am Schluss noch was dazu. Wenn man so im Netz guckt, dann findet man auch solche nette Quellen wie die Perl News. Und wenn man sich in die Februar-Ausgabe von 92 anguckt, dann gibt es eine sehr hübsche Statistik, die auf der nächsten Seite kommt, wie viele Implementierungen und Lizenzen denn so laufen. Aber hier sieht man schon mal, auf welchen Systemen überall Perl gelaufen ist. Also jetzt nicht unbedingt Atos UH, obwohl diese lange Liste Atos UH doch recht lang und recht umfangreich ist. Von dem CT68K, KC, EPAC, irgendwelche LTEC-Rechner, Force-Rechner, Motorola-Rechner liefen alle unter Atos UH. So die populären Rechner wurden von eMedia, sprich Heise, vertrieben. Einige von IEP und von anderen Firmen, die es inzwischen im Wesentlichen nicht mehr gibt. Aber auch von zum Beispiel Verum wurde der mehr professionelle Markt bedient. Sowas wie Cadmus Computer, HP 9000 Rechner, einige Siemens Geräte, sogar Sans. Dann habe ich versprochen, auch noch die Statistik zu zeigen, die ich dort gefunden habe, über wie viele Systeme 92 gelaufen sind. Und 92, würde ich mal sagen, war die Hochzeit von Perl. Also hier sehen wir vermutlich maximal Installationen und wir sehen Uni Hannover, Atos UH Perl, 5000 Lizenzen, das waren wahrscheinlich im Wesentlichen die Teile, die auf STs und Amigas gelaufen sind. Und dann solche Sachen wie Verum, fast über 500 Systeme installiert, ALG 30, okay. Und man sieht auch, es geht um Kontrollaufgaben. Die Programmpakete sind jetzt nicht riesig. Also zwischen 5K und 100K Programmierzeilen. Das ist jetzt nicht wirklich extrem groß. Aber ja, das sind so die Installationszahlen, von denen wir hier sprechen. Immer ein Exot gewesen. Keine Programmiersprache, der man nicht nachtrauert. Und Perl ist eine Programmiersprache, die es eigentlich in der Form in praktisch keiner anderen Programmiersprache gibt. Das nächste, was dran ist, ist ADA. Und wenn man danach dem nachtrauert, dann gibt es natürlich in der Community die Idee, das ist auch so eine schöne Programmiersprache, die kann man auch wunderbar in Forschung und Lehre einsetzen. Aber alles ist alt und man kann es nicht benutzen. Die Perl-Systeme von damals sind nicht für Standardbetriebssysteme verfügbar. Deswegen machen wir ein Open Perl, das auf Linux läuft und für Linux übersetzt, native Linux-Ressourcen benutzt und eventuell sogar Realtime-Linux-Erweiterungen benutzt, unter GPL steht und so weiter. Und das Ganze hat man auch implementiert. Es gibt ein Repository unter SourceForge. Da steht das System heute unter Linux zur Verfügung. Es ist ein Perl 90 im Wesentlichen mit ein paar kleineren Unterschieden. Die Implementierung unterstützt zurzeit nur einen Core. Für Lehrzwecke ist es wohl okay. Steht unter BSD-Lizenz. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, Echtzeitbetriebssysteme. Linux ist jetzt nicht unbedingt ein Echtzeitbetriebssystem. Das heißt, wenn man das als normaler Benutzer ausführt, kann man natürlich, aber dann stehen die Task-Prioritäten nicht zur Verfügung, weil man die unter Linux halt nicht als normaler Benutzer setzen kann. Man kann es natürlich als Root setzen, das heißt, wenn man es als Root installiert, dann geht es natürlich. Beziehungsweise, wenn man die richtigen Konfigurationen bei Linux einstellt, können das auch normale Benutzer machen. Conclusion: Perl ist eine Sprache für die Echtzeit- und Multitasking-Programmierung, wie es sie neben ADA kein zweites Mal gibt, immer noch nicht. Perl wurde in Deutschland entworfen und implementiert und hatte seine Hochzeit in den 80er und 90er Jahren. Perl setzt ein Echtzeitbetriebssystem voraus und wurde deshalb oft früher mit einem Echtzeitbetriebssystem namens Atos UH eingesetzt. Und heute gibt es nur noch wenige Perl-Exemplare in freier Wildbahn und man kann es als beinahe ausgestorben bezeichnen. Falls ihr euch für das Thema interessiert, das Frevert-Broschüre gibt es offiziell digital unter dem Link. Das ist allerdings die 1987 Status. Es gibt ein wundervolles Webverzeichnis mit allen möglichen Informationen und Public Domain Tools. Und es gibt sogar ein Atos UH Testsystem für Windows. Das ist ein Atari ST Emulator mit Atos UH Anbindung, habe ich auf dem Rechner da, wenn ihr unten das sehen wollt. Was ich hoffe, in den nächsten zwei Tagen zu erreichen, ist, dass ihr das Ganze auf meinem IBP 190 ST Stand 25 angucken könnt, aber bis dahin könnt ihr zumindest auf dem Notebook den ST-Emulator mit Atos UH Perl angucken, und wenn ihr euch versuchen wollt, könnt ihr das gerne versuchen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Blog besucht. Wundert euch allerdings nicht, wenn da nur sehr, sehr sporadisch Einträge kommen. Vielen Dank. Fragen? Für Fragen gibt es auch ein Mikrofon. Gut. Dann danke ich euch. Guten Mittag.